Wir befinden uns mitten in der Serie zum Johannesevangelium. Also mitten kann man eigentlich gar noch nicht sagen. Wir sind erst bei Kapitel 3. Aber wir sind schon lange bei diesem Evangelium. Und heute kommt eigentlich der Vers an die Reihe, der wahrscheinlich der bekannteste Vers in der ganzen Bibel ist. Kann ihn jemand sagen? Amen. Dankeschön. Wir wollen diesen Vers anschauen und noch die Verse, die dazugehören, und herausfinden, wie sehr Gott eigentlich die Menschen liebt. Wir hören auf das Wort Gottes aus Johannes 3, die Verse 16 bis 21. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wort Gottes aus Johannes 3, 16 bis 21. Dieser Text gehört immer noch zum Gespräch von Jesus, das er mit Nikodemus auf dem Dach hat. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Jesus sagt, dass wir von Neuem geboren werden müssen, um zu dem Königreich von Jesus zu gehören. Jesus erzählt Nikodemus auch, dass nur er selbst, nämlich Jesus, vom Himmel herabgekommen ist, um über das zu berichten, was im Himmel geschieht. Also Jesus ist unsere einzige Verbindung zum Himmel. Und er deutet das erste Mal an, dass er sterben wird. Er sagt nämlich, er spricht von dieser Schlange, die erhöht werden muss und genau so, oder erhöht wurde und genau so wird er erhöht werden. Falls euch das interessiert, könnt ihr die Predigt von letzter Woche nachhören. Wir beginnen damit, dass wir anschauen, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Dass Jesus sterben wird, war die letzte Aussage, die Jesus gemacht hat. Diese Erhöhung, also dieses Sterben von Jesus, das muss passieren, denn es gehört zum Wunsch von Gott für die Welt. Das muss passieren, weil Gott die Welt so liebt. Das ist die Aussage, die Jesus hier trifft. Er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gibt seinen Sohn. Im Zusammenhang mit den Versen vorher wird klar, dass dieses Geben nicht nur meint, dass Jesus auf die Erde zu uns gekommen ist, sondern das Geben ist ein Hingeben, ein Aufgeben. Es ist ein Geben, das für den Sohn und für den Vater sehr schmerzhaft sein wird. Der Vater gibt seinen Eingeborenen, man könnte auch sagen seinen einzigen oder einzigartigen oder moderner, the one and only, diesen gibt er hin. Und das Überraschende an diesem Vers ist aus Liebe. Er gibt ihn aus Liebe hin. Es ist das erste Mal hier, dass das Wort Liebe im Johannesevangelium vorkommt. Und der Zusammenhang ist noch viel interessanter. Es ist nämlich Liebe zur Welt. Die Welt, also der Kosmos, das ist der Ort, wo wir Menschen wohnen und alles um uns herum, das ist die Welt, das ist mit der Welt hier gemeint. Die Welt umfasst das ganze Setup sozusagen, die ganze Bühne, auf der wir Menschen eine Rolle spielen. Das ist die Welt. Und Liebe für die Welt, das kommt im Neuen Testament nur hier vor. Gott liebt die Welt. Gott liebt den Menschen und alles rundherum. Und ich glaube, wir haben diesen Vers schon so oft gehört, dass wir, dass er ein bisschen den Reiz für uns verloren hat oder dass die Kraft, die in diesem Gedanken steckt, ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn wir uns das nämlich überlegen, die Welt kann sehr schön sein, ihr seht es vielleicht nicht so gut, aber das ist ein Foto von einer Wanderung, die ich einmal gemacht habe vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden. Und das ist ein kleines abgelegenes Tal mit wunderschönen Auen, einem schönen Flüsschen, die Wälder rundherum. Wunderschön kann die Welt sein. Und da kann man sich ja mal in die Welt verlieben. Aber die Welt sieht halt ganz oft auch anders aus. Zum Beispiel so. Das ist ein Bild aus Syrien, aus dem Syrienkrieg. Sieht heute immer noch an gewissen Orten so aus. Das ist auch die Welt. Die Welt kann manchmal sehr schwierig sein. Und wir wissen genau, dass auch die Menschen auf dieser Welt manchmal sehr schwierig sind. Es gab vor ein paar Wochen in der NZZ einen Artikel, der hat die Frage aufgeworfen, wollen wir denn wirklich ewig leben? Weil das ist gerade so Trend, dass man mit dem Transhumanismus, mit Enhancement, mit der Technologie immer länger leben kann. Und der Autor hat die Frage gestellt, wer will das denn eigentlich überhaupt in dieser Welt ewig leben? Weil diese Welt auch so schlimm ist. Wenn wir Menschen jetzt die Welt schon so zweiseitig sehen, wir sehen sie schön, sie ist wunderbar, aber sie ist manchmal auch sehr schrecklich. Wie sieht dann Gott die Welt? Stell dir vor, eine Person würde auf einem anderen Planeten geboren werden und sie würde nie diese schrecklichen Dinge, die wir hier erleben. Also sie kennt keine Lüge, keinen Betrug, keinen Mord, keinen Totschlag. Und dann wird sie eines Tages auf diese Welt gebracht. Diese Person wäre wahrscheinlich zutiefst traumatisiert von dem Umgang, den wir miteinander haben hier auf dieser Welt, von den Dingen, die wir einander antun. Und ich glaube, es ist mit Gott ganz ähnlich. Ich glaube nicht, dass Gott traumatisiert wird, aber ich glaube, Gott ist ein so heiliges Wesen. Er kann sich Böses nicht einmal vorstellen. Er hat nie einmal einen bösen Gedanken gehabt. Und trotzdem liebt er diese Welt. Trotzdem liebt er genau diese Welt, die so kaputt ist, die so zerstört ist mit allen schrecklichen Dingen. Und er liebt sie so sehr, dass er sogar seinen eigenen Sohn für diese Welt aufgibt. Es ist ein Bild von Jesus, das Rembrandt gemalt hat. Und es ist diese Gegenüberstellung sozusagen. Der Text selbst macht diese Gegenüberstellung. Es sagt, wenn Gott sich entscheiden muss zwischen seinem Sohn und der Welt, gibt er der Welt Priorität. Er gibt diesem Teil da drüben, dieser Zerstörung, die wir anrichten können, gibt er Priorität vor seinem eigenen Sohn. Das ist unglaublich, oder? Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn hingibt. Und Liebe im hebräischen Denken, das ist kein einfach Gefühl, er fühlt sich so verliebt in diese Welt, sondern es ist eine Lebenshaltung. Es sind Entscheidungen, die getroffen werden. Also Gott stellt das Wohlergehen der Welt bewusst über das Wohlergehen seines eigenen Sohnes. Alle, die Eltern hier sind, ihr könnt euch jetzt einmal überlegen, würdet ihr euer eigenes Kind opfern für diese Welt? Euer eigenes Kind hingeben für diese Welt? Ich habe versucht, eine Geschichte zu finden, wo jemand sein eigenes Kind geopfert hat für eine größere Angelegenheit. wie man heute so recherchiert, habe ich das bei ChatGPT gefragt, gibt es eine Geschichte, wo das mal passiert ist, wo jemand das gemacht hat? Und ChatGPT hat gesagt, nein, es gibt keine solche Geschichte. Das ist übrigens sehr unethisch, das macht man nicht. Da muss ich auch lachen. ChatGPT würde eigentlich Gott sagen, hey, das, was du tust, ist unethisch. Du kannst nicht dein eigenes Kind hingeben. So unvorstellbar groß ist die Liebe von Gott, dass er sein eigenes Kind für uns hingibt. Man muss natürlich schon sagen, Jesus war nicht einfach ein Kind, das sich nicht entscheiden konnte, sondern Jesus hat ganz bewusst diesem Auftrag von seinem Vater auch gefolgt und sich bewusst entschieden, ich werde mich selbst hingeben für die Welt. Dieser Punkt ist so wichtig. Versteht ihr, wie sehr Gott euch liebt? Wie wichtig ihr Gott seid? Er hat seinen Sohn, den einzigen, hingegeben, weil er dich so sehr liebt, damit du nicht verloren gehst. Der Vers sagt nämlich weiter, damit jeder, der an ihn glaubt, das heißt auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dabei geht es nicht darum, dass man einfach endlos lebt, sondern um ein Leben, das eine total andere Qualität hat. Und das Verlorengehen, das meint auch nicht einfach den physischen Tod, sondern viel mehr. Es meint die Trennung von Gott. Und da Gott in der Bibel der Ursprung von allem Leben und allem Schönen ist, ist die Trennung von Gott der Tod. Gott liebt die Welt so sehr, dass er sein eigenes Kind hingibt. Mögt ihr noch? Ist alles noch okay? Geht noch, danke. Dann gehen wir zum zweiten Punkt. Richter oder Retter. Jesus sagt weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus erklärt damit, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben oder auch verloren zu gehen. Ewiges Leben zu haben, das heißt gerettet werden. Verloren gehen, das heißt, dass man gerichtet wird. Gott ist beides. Er ist ein Richter und ein Retter. Er ist heilig und gerecht und deshalb gehört es zu seinem Charakter, dass er Gerechtigkeit schafft, also dass er ein Richter ist. Aber Gott ist auch ein Retter. Er ist liebevoll und barmherzig. Und es gehört genauso zu seinem Charakter, die Menschen zu retten und zu bewahren. Letztendlich die Menschen sogar vor sich selbst zu bewahren, vor seinem Gericht zu bewahren. Und hier in diesem Text zeigt sich Gott viel mehr als ein Retter als Richter. Seine Absicht ist eine rettende Absicht. Gott ist ein Richter, das stimmt, aber Gott ist zuerst und noch mehr ein Retter. Gott ist ein Retter. Und dennoch ist klar, dass nicht alle gerettet werden. Es gibt solche, die nehmen ihn nicht auf. Aber dann liegt die Schuld für dieses Gericht nicht auf Gott, sondern auf dem Menschen selbst. Das sagt Jesus im nächsten Vers, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus sagt es ganz klar, es gibt zwei Wege, Gericht oder kein Gericht. Wer auf Jesus vertraut, also an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber der, der nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt hat. Was heißt das? Was heißt das, an den Namen des Sohnes Gottes glauben? Wir können Glauben gut mit Vertrauen ersetzen. Und der Name steht für die Identität einer Person. Das heißt, man könnte sagen, wer nicht auf die Identität von Jesus vertraut, wird nicht gerettet. Das heißt, wer nicht darauf vertraut, dass Jesus der ist, der er sagt, der ist schon gerichtet. Um gerettet zu werden, muss man also eigentlich, kurz gesagt, Jesus seine Story abkaufen. Man muss ihm glauben, wer er sagt, dass er ist. Ein ganz ähnliches Motiv kommt in Herr der Ringe vor. Da gibt es Frodo, diesen Halbling oder Hobbit. Er hat eine große Mission bekommen. Er muss einen Ring zerstören, in diesem Ring ist die Macht, um die ganze Welt in die Dunkelheit zu stürzen. Er muss diesen Ring zerstören. Er weiß aber, unterwegs wird es viele Leute geben, die versuchen, diesen Ring zu stehlen. Auf dem Weg trifft er dann eine Person, nämlich einen geheimnisvollen Landstreicher. Diese Person, oh, man sieht ihn gar nicht, egal. Ein bisschen sieht man ihn, genauso. Im Film kommt er genauso vor, genauso geheimnisvoll ist dieser Landstreicher. Und dieser Landstreicher behauptet aber, er sei ein mächtiger König, der König der mächtigsten Stadt in diesem Gebiet. Aber er sieht aus wie ein Landstreicher. Und die Frage ist dann für Frodo, für diesen Hobbit und seine Freunde, vertrauen sie diesem Mann? Vertrauen sie ihm, dass er der ist, der er sagt, dass er ist? Dass er eigentlich ein König einer Stadt ist? Oder vertrauen sie ihm nicht? Denken sie, nein, das ist vielleicht kein König. Wir als Leser von dieser Geschichte, wir wissen, er ist tatsächlich ein König und sie müssen sich ihm unbedingt anvertrauen. Aber er weiß es nicht. Frodo ist unschlüssig, kann ich mich ihm anvertrauen oder nicht. Und wenn er sich anvertraut, dann wird er gerettet werden durch die Hilfe von diesem König. Und wenn er sich nicht anvertraut, dann wird er untergehen. Und das ist ein kleines Bild oder eine Parallele für das, was mit Jesus passiert ist. Und Jesus kommt auch eher als Landstreicher daher als König. Er war ein Zimmermann in Galiläa und behauptet doch, dass er eigentlich der mächtigste König des Universums ist. Und wir stehen ein bisschen da wie Frodo. Und die Frage ist, glauben wir ihm oder glauben wir ihm nicht? Vertrauen wir auf seine Identität oder nicht? Und spannend ist, Jesus sagt hier, nicht der Vater oder er richtet diejenigen, die nicht glauben, sondern der eigene Unglaube richtet die Ungläubigen. Das Kriterium für das Gericht ist also nicht, wie sehr du dich anstrengst, wie gut du mithilfst in der Kirche beim Abbau oder wie gut du Gemeindekaffee machst oder wie gut du Technik machst oder so. Das ist überhaupt nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, ob du auf die Identität von Jesus vertraust oder nicht. Das Entscheidende ist, worauf du dein Vertrauen im Leben setzt. Und ich lade dich ein, setze dein Vertrauen auf Jesus. Versuche es, denn in Jesus haben wir noch einen viel mächtigeren und besseren König gefunden, als Aragorn in dieser Geschichte ist. Wir haben Punkt 2 geschafft. Seid ihr immer noch da? Ist alles okay? Gut. Der letzte Punkt, Licht oder Dunkel. Das Bild wechselt jetzt ein bisschen zu einem negativeren Bild, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jesus spricht hier wieder von sich als dem Licht, nicht mehr als Sohn Gottes, so wie auch ganz am Anfang vom Johannesevangelium. Dort wird Jesus auch als das Licht vorgestellt. Und er beschreibt die Realität der Welt. Er ist als Licht in diese Welt gekommen, und die Welt will aber eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Gott stellt die Rettung der Menschen über die Sicherheit seines Sohnes. Aber statt diese Liebe zurückzugeben, entscheiden sich die Menschen lieber für die Dunkelheit. Dunkelheit in der Antike, das steht wie heute auch noch oft als Symbol für das Böse. Und weshalb mögen die Menschen die Dunkelheit lieber? Weil auch ihre Werke böse sind. Das gesamte Handeln und Leben der Menschen ist geprägt von einer gewissen Dunkelheit. Es gibt viele Dinge, die wir eigentlich niemandem anvertrauen wollen. Es ist normal für uns als Menschen, dass wir unsere dunklen Stellen verbergen und niemandem zeigen wollen. Jesus spricht davon auch im nächsten Vers. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. In uns gibt es dieses Böse, das wir lieber im Dunkeln lassen. Und deshalb vertrauen wir uns Jesus auch nicht an. Jesus ist das Licht. Das heißt, wenn wir bei ihm sind, dann wird das Böse plötzlich aufgedeckt. Wir verstecken uns lieber im Dunkeln, weil wir nicht möchten, dass das Böse gezeigt wird. Ich habe sehr, sehr begabte Freunde. Und hier noch einmal ein Bild von dieser Wanderung damals. Und das ist einer meiner besten Freunde, Simeon. Die einen von euch kennen ihn. Er ist jetzt Jugendpastor in der Steinekirche. Und ich habe das Bild genommen, weil er so cool darauf aussieht. Und er ist wirklich auch sehr, sehr cool. Und er kann sehr vieles sehr, sehr gut. Er ist übermäßig begabt, dieser Mann. Und für mich ist das manchmal ganz schwierig, mit ihm zusammen zu sein, weil ich fühle mich dann immer so schlecht neben ihm, wenn ich mich mit ihm vergleiche. Ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob ich so viel kann wie er. Ich fühle mich nicht so heilig, nicht so begabt, nicht so gut, wenn ich neben Simi stehe. Und das ist eigentlich eine normale Reaktion von uns Menschen, wenn wir uns vergleichen mit anderen Personen. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei Jesus. Jesus ist tausend und aber tausendmal besser als Simi. Und wenn ich mich selbst neben Jesus stelle, dann merke ich plötzlich, was an mir alles eigentlich nicht stimmt. Dann sehe ich so viele Unzulänglichkeiten, so viele Schwachstellen, so viel Böses, so viele Probleme. Und das ist genau dieses Prinzip. Jesus ist das Licht. Und wenn ich näher zu ihm komme, dann merke ich, wie viel Dunkelheit an mir ist, wie viel Böses und Schwaches an mir ist. Wenn wir dann mit ihm sind, dann merken wir ganz schmerzlich, dass wir nicht so heilig sind. Nicht so gut wie er. Und genau dann ist es am wichtigsten, dass wir uns an den ersten Teil erinnern. Dass Gott die Welt geliebt hat, so wie sie ist. Das heißt, er hat auch dich geliebt, wie du bist. Ja, du bist nicht so heilig, nicht so rein und nicht so gut, aber das ändert nichts an der Liebe von Gott zu dir. Niemand von uns genügt. Jeder von uns hat diese Fehler in sich. Aber Gott liebt uns nicht wegen unserer Perfektheit, sondern er liebt uns, weil er uns lieben will. Zuletzt zeigt sich noch eine Ausnahme im letzten Vers. Diejenigen, die Wahrheit tun. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan haben. Diejenigen, die die Wahrheit tun, die kommen zum Licht, also zu Jesus. Sie fürchten sich nicht, dass die Werke, die sie tun, offenbar werden, also gezeigt werden, denn ihre Werke sind in Gott getan. Ich finde das so eine schöne Zusammenstellung. Jetzt denkt man aber wieder, ich muss einfach das Gute tun, die Wahrheit tun, dann kann ich ja zu Jesus kommen. Aber das stimmt eben nicht, weil die Werke sind in Gott getan. Das heißt, wir können gar nicht die Wahrheit tun, das Gute tun, ohne dass Gott uns dabei hilft. Das heißt, wir müssen überhaupt zuerst diese Verbindung mit Gott haben, bei Gott sein, damit wir gute Werke tun können, damit wir die Wahrheit tun können. Wir müssen zuerst mit Jesus sein und er gibt uns dann die Gnade, um Gutes zu tun. Und dann dürfen wir auch zum Licht kommen. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Damit ist Jesus am Ende mit seinem Gespräch mit Nikodemus. Und es stellt sich die Frage für den Leser, was tut jetzt Nikodemus? Geht er ins Licht oder bleibt er in der Dunkelheit? Und dieselbe Frage stellt sich auch für uns. Und ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben, über die du nachdenken kannst. Licht oder Dunkel, wo hältst du dich lieber auf? Hast du etwas zu verstecken, wenn du an dein Leben denkst? Und möchtest du oder kannst du vielleicht manchmal auch nicht so nahe zu Jesus kommen, weil du irgendetwas versteckst, dann möchte ich dich ermutigen, bring es zu Jesus. Jesus weiß es ja sowieso. Und bring es auch zu einem Freund, dem du vertraust, und decke das Dunkel auf. Zweitens, Richter oder Retter, wie siehst du Gott eher und weshalb? Ich glaube, manchmal sehen wir Christen Gott irgendwie nur so als Richter. Wir versuchen manchmal gerade als Freikirchen ein Gegenpol zu sein gegen, ja, Gott ist einfach Liebe und man kann machen, was man will. Und dann fallen wir aber auf der Richterseite herunter. Und Gott ist dann zu stark ein Richter. Und ich glaube, Gott ist ein Richter und das ist ganz wichtig. Aber Gott ist noch mehr ein Retter als ein Richter. Und das Erste, denke noch einmal darüber nach in der nächsten Woche, wie sehr Gott dich liebt. Gerade wenn du in den Nachrichten hörst und siehst, wie kaputt unsere Welt ist, denke daran, Gott liebt diese Welt so sehr, dass er ihr Wohlergehen über das Wohlergehen seines Sohnes setzt. Er liebt dich so sehr, dass er dein Wohlergehen über das Wohlergehen seines eigenen Sohnes setzt. Er liebt dich. Einfach so, unverdient. Gott liebt dich. Wir beten miteinander. Jesus, wir selbst wissen manchmal nicht, ob wir die Welt überhaupt lieben. So vieles daran ist zerbrochen und kaputt. Und du liebst die Welt aber so sehr, dass du deinen eigenen Sohn für uns hingibst. Was für eine Gnade, was für eine Freude, was für ein Privileg. Ein Gott, der sich selbst hingibt für seine Menschen, obwohl du genau weißt, was dunkel in uns ist und was nicht gut funktioniert. Ich bitte dich, dass du uns deine Liebe immer mehr zusprichst, dass wir es mehr verstehen dürfen, dass es unsere Herzen bewegt und verändert und dass unsere Liebe zu dir wächst und unsere Liebe zu unseren Nächsten wächst. Herr, dir gehört alle Ehre und alles Lob für alle Ewigkeit. Amen.